Dann begrüße ich euch alle, wo ihr so zahlreich hier als Fanclub von Sarah seid oder so etwas. Keine Ahnung. Wer ist wegen Saga hier? Wer ist wegen dem Thema hier? Super. Die meisten sind fürs Thema hier. Das ist doch super. Genau. Es geht um das Thema Selbstständigkeit. Sehr viele von euch haben vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. Jeder wahrscheinlich denkt sich schon mal, ich habe keinen Bock auf den ganzen anderen Rest und eigentlich habe ich eine coole Idee. Sarah ist das, glaube ich, auch eine Weile so gegangen. Und wir haben aber alle irgendwie Angst davor, dass das ja irgendwie ganz kompliziert ist und dass da ganz viele Dinge dran hängen und all diesen ganzen Management, Orga, sonst irgendwas, den sonst andere Leute für uns erledigen und vor dem wir gerne davonlaufen. Und ich glaube, Sarah kann uns ein bisschen was dazu erzählen, wie man diesem Monster begegnet und es erschlägt und was das alles bedeutet und ob man das kann oder ob das eher was ist, was man sein lassen sollte. Viel Spaß mit Sarah.
Danke. Jo, schön, dass ihr alle da seid. Wer von euch ist selbstständig? Wow. Wer von euch spielt mit dem Gedanken, irgendwann TM mal selbstständig zu werden? Wow, nice. Ja, cool. Voll schön. Von den Selbstständigen, wer ist solo selbstständig? Wer hat was Größeres? Cool. Gut. Wer bin ich? Ja, ich bin Sarah. Ich bin keine Juristin. Ich bin auch keine Steuerberaterin. Ich erzähle hier einfach nur aus dem Nähkästchen. Ich erzähle hier meine Erfahrungen, wo ich mir blutige Nasen geholt habe, wo ich Erfolge gehabt habe. Einfach meine Erfahrungen. Davon möchte ich erzählen. Ich habe mich im Jahr 2017 selbstständig gemacht. Ich hatte, wie es häufig im Leben ist, dann kommt irgendwie so eine Zäsur im Leben und dann denkt man sich so, jetzt könnte ich eigentlich was ganz anderes machen. Ich hatte irgendwie ein fettes Burnout und merkte so, es geht so nicht weiter und ich muss in meinem Leben was ändern und ich kann nicht mehr so einfach selbst angestellt sein. Und so, dann kam die Idee oder kam der Wunsch wieder hoch, den ich eigentlich schon mit 20 hatte, so ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen im Bereich Elektronikentwicklung, Elektrotechnik. Und dann war einfach dieser Punkt, wo ich mir dachte, ich habe keine Chance, also nutze ich sie und ich mache das jetzt. Und habe mich ein bisschen ins Rabbit Hole reingegeben, wie geht das mit Selbstständigkeit und halt eben als Freelancerin, so solo selbstständig, irgendwie mal gucken, was geht und so. Und habe mich da so ein bisschen reingenördet und dann ist dann halt die Freiberuflichkeit raus geworden, da gehe ich dann auch später noch drauf ein. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und hatte auch sehr schnell gemerkt, ich brauche Skills, die ich nicht habe, also ich kann Elektronik, aber ich kann keine Software und hatte dann meine inzwischen Frau eingestellt, die halt eben Embedded C++ macht so diese Geschichte und so. Und dann hatten wir uns irgendwann überlegt, ja, das mit der Freiberuflichkeit ist ja ganz nett und das funktioniert eigentlich auch so, aber wir möchten eigentlich noch so ein bisschen eine Barriere, noch so eine Firewall zwischen uns und dem Business und Existenz und solche Geschichten haben und haben dann halt eben 22 eine GmbH gemeinsam gegründet, um halt eben nicht mehr so ganz hart in der Haftung zu sein. Haftungssachen komme ich dann später auch nochmal. Wir sind leider nicht aus der Haftung raus, weil wir Geschäftsführerin sind, aber es ist schon ein bisschen mehr. Genau, ansonsten, was mache ich? Ich mache Elektronikentwicklung. Ich mache das für Leute, die mich mit Geld bewerfen oder die uns mit Geld bewerfen. Für die machen wir halt eben Embedded Hardware, Software, so diese ganzen Geschichten und ja, was so da drum herum ist. Irgendwie mal ein Doku für CE oder eine EMV-Untersuchung, solche Sachen, das machen wir halt. Und wir haben Spaß dabei. So. Der Fokus so ein bisschen, worauf ich eingehen möchte, ist eigentlich so dieses Thema Anfangen, Gründen. Vielleicht so einige von euch träumen davon, ich möchte eine große AG haben, ich möchte jetzt so groß werden wie SAP und am liebsten sofort. funktioniert meistens nicht so, sei denn man hat einfach die geniale Startup-Idee und dann kommen auch die Millionen rein und man hat dann VC-Foundings und solche Sachen. Das ist eine komplett andere Welt, auf die ich, weil ich da keine Erfahrung habe, auch nicht eingehen möchte, kann. Es geht eher so, Leute wie mich, Freelancer, die halt eben letztendlich bessere Tagelöhner sind oder man hat irgendwie was entwickelt und möchte irgendwie Dinge verkaufen, generell Dienstleistungen anbieten. Es muss ja nicht immer Entwicklung sein, sondern man kann Elektriker, Handwerker, sowas in diese Richtung oder halt hat eine Idee und möchte da ein bisschen gucken, wie das Ganze größer wird und Firma machen. So. Aber so ganz generell geht es um das Thema, ich möchte selbstständig sein. Ich möchte meine eigenen Chef, meine eigene Chefin sein. Ich möchte das Ganze eigenverantwortlich machen. Da kommen wir eigentlich so ein bisschen dazu, was bedeutet das eigentlich, selbstständig zu sein? Was bedeutet es, sich dem auszusetzen, Unternehmer, Unternehmerin zu sein? Das sind wir ja eigentlich auch schon, wenn wir jetzt Kleingewerbe, so diese Geschichten haben, so was, was sich unter einem gewissen Maße an Umsatz, zählen wir zu Kleingewerbe, komme ich später drauf. Aber da fängt das ja schon an mit dem unternehmerischen Denken. Was will ich? Wo will ich hin? Was ist meine Vision? Da haben wir solche Sachen halt eben. Man kann das nicht mehr YOLOn. Man kann nicht mehr einfach so in den Tag hinein und vor sich hin pruddeln und machen. Und so. Das ist eine Lektion für mich gewesen. Also wie gesagt, ich rede hier viel über meine eigenen Erfahrungen, was ich erlebt habe und wie ich meine Denkweise auch geändert habe. Und für mich war das zu Anfang halt eben auch so, ja, machen wir mal, wird schon irgendwie. Und dann kam halt eben dann doch irgendwie die Realität, die dann auch mal Finanzamt heißt oder so. Das erzieht einen dann schon ganz gut. Und ja, so man braucht ja so ein bisschen Voraussetzungen dafür. Dieses so langfristig planen können. Was mache ich in einem Jahr, was in 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren? So, wo will ich eigentlich hin mit meiner Idee? Dann gibt es diesen Punkt, ja, dieses wirtschaftliche Handeln. Ich meine, viele von uns sind Entwickler, Entwicklerinnen. Wir haben eigentlich ein komplett anderes Thema auf dem Zettel. Wir wollen halt eben Code schreiben. Wir wollen Elektronikentwicklung machen. Wir wollen irgendwie was anderes machen. So. Und dann kommt plötzlich so von der Seite dieses Thema betriebswirtschaftliches Denken rein. Und damit müssen wir uns dann auseinandersetzen und anfangen, was ist Buchhaltung und wie geht das? Es gibt ganz viele tiefe Rabbit Holes, die man da reinfallen kann. Mir macht das inzwischen super viel Spaß. Ich lese gerne auch Steuergesetzgebung. Weil ich in Frankreich lebe und mein Business hier in Karlsruhe habe, falle ich halt eben auch unter das Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, also ich bin inzwischen Angestellte in meiner eigenen Firma und bin nicht selbstständig, weil ich keine beherrschende Mehrheit in meiner Firma habe als Eigentümerin. Deswegen bin ich eine ganz normale Angestellte, zähle nicht als selbstständig und deswegen greift für mich zum Beispiel das Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, ich zahle meine Einkommensteuer in Frankreich, was ich allen in der Region empfehlen kann, weil der französische Einkommensteuersatz signifikant niedriger ist als der deutsche. Das nur am Rande. Und das Elsass ist wunderschön und Frankreich, das Leben ist... Ich möchte nicht mehr zurück. Ich wohne da seit über 20 Jahren. Das ist mein... Deutschland ist hübsch, aber Frankreich ist besser. Sorry. Gut, was dazugehört? Ja, Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für das, was wir tun. Es gibt keinen Chef, der uns sagt, hey, mach mal das. Oder es gibt keinen Chef, der dann sagt so, sorry, wir haben schlechte Zeiten, wir machen Kurzarbeit oder sonst was. Oder es gibt keinen Chef. Der Chef ist man selber. Wenn ihr gründet, wenn ihr euch selbstständig macht, seid ihr Chef, Chefin. Ihr seid verantwortlich. Und das muss man sich klar machen. Das muss man sich wirklich gewahr werden, dass man die komplette Verantwortung selber trägt. Steuerberater hilft einem. Man muss die Steuererklärung selber prüfen. Man muss verstehen, was da passiert. Vielleicht muss man nicht alles nachrechnen. Es ist einfach viel. Und gerade so ein Jahresabschluss von der GmbH, das ist halt eben viel, eine Bilanz. Man muss es aber verstehen. Es gibt keine Ausrede, sich nicht da reinnörden zu müssen. Das ist so die Geschichte dabei. Das ist das Thema mit der Verantwortung. Man muss sich damit auseinandersetzen. Was ist mit der Altersvorsorge? Was ist mit der Krankenvorsorge? Dieser ganze Krempel, der lastet auf den eigenen Schultern. Und damit muss man umgehen. Und damit muss man handeln. Und das ist eigentlich so ein ganz wesentlicher Punkt vom Thema Selbstständigkeit, finde ich. Wie gehe ich mit dieser Verantwortung? Wie gehe ich mit dieser Last um? Man muss sich selber hinterfragen, kann ich das, will ich das, bin ich in der Lage dazu? Bin ich jetzt so ADHS-ig unterwegs, Entschuldigung, also ich bin selber super ADHS-ig, bin ich so ADHS-ig unterwegs, dass ich einfach Sachen vergesse, dass mir Sachen aus dem Hirn fallen, dass mir aus dem Hirn fällt, dass ich eine Steuererklärung zu machen habe, dass ich eine Umsatzsteuererklärung zu machen habe. Wenn ich das nicht in den Griff kriegen kann, ist die Frage, ob man das machen sollte. Und das ist halt eben wieder dieses Thema Verantwortung tragen. Das ist ein Teil von dieser Mentalität, von dem Mindset der Selbstständigkeit. Man kann natürlich irgendwann, wenn das Ganze größer wird, kann man sagen, ich stelle jemanden für die Buchhaltung ein. Und diese Person macht das dann. Verantwortlich bin ich immer noch selber. Weil mein Buchhalter, meine Buchhalterin Fehler macht und das in die Steuererklärung einfließt. Und dann gibt es irgendwann eine Steuerprüfung. Und dann fällt auf so, das ist falsch gewesen. Es ist meine Verantwortung, weil ich diese Verantwortung trage. Auch wenn Mitarbeiter halt eben Fehler machen. Das ist die Bedeutung von Selbstständigkeit. Es gibt auch Dinge, auf die man keinen Bock hat und die man machen muss. Da gibt es keine Entschuldigung für. Jeden Monat, ich habe mir den Kalender eingetragen, jeden Monat den letzten Freitag im Monat habe ich mir eingetragen, Buchhaltung fertig machen. Wir sind zu zweit, ich mache die Buchhaltung, weil ich mich da so ein bisschen reingenördet habe. Jeden Freitag denke ich, ja, ist okay. Muss ich es halt machen. Und das ist dann halt ins Buchhaltungsprogramm aufmachen, Rechnungen raussuchen, Eingangsrechnungen, wo sind die reingegangen, auf welchem Mail-Account, ist das eine Papierrechnung gewesen, ist das eine E-Mail-Rechnung gewesen, muss ich was scannen, dann habe ich die Daten alle zusammen und dann trage ich die in das Buchhaltungsprogramm ein und dann muss ich sagen, ist das eine Einnahme, ist das eine Ausgabe, ist das eine Einnahme von einer Dienstleistung, die ich erbracht habe, ist das eine Einnahme durch einen Verkauf von Waren, die ich vorher eingekauft habe, muss das kontieren, die Ausgaben, habe ich mir ein neues Stück Hardware gekauft, habe ich Miete bezahlt, habe ich ein Geschäftsessen gehabt, habe ich im Büromarkt mir einfach ein paar neue Stifte gekauft und drei neue Notizbücher, das ist dann unter dem Kontierungspunkt Büromaterial. Das muss man dann halt machen. Und wenn es dreimal gemacht hat, so dann weiß man, wie das geht und dann wird es irgendwann langweilig, aber man muss es machen, weil es keine andere Wahl gibt. Es sei denn, man hat jemanden, die das macht. Man kann das ganze Thema mit Geld bewerfen. Ich habe das in der Anfangszeit gemacht, in der Anfangszeit der Freiberuflichkeit. Ich habe alle Belege gesammelt, hab die in einen Ordner gepackt, hab diesen Ordner dann am Ende des Monats oder am Anfang des Folgemonats, hab diesen Ordner dann zu meinem Steuerberater gefahren, die haben die Buchhaltung gemacht. Dann habe ich ein Tauschordnersystem, dann habe ich einen anderen Ordner zurückgekriegt und so geht das dann halt eben hin und her und hab dann halt eben die Belege wiederbekommen. Das kostet Geld. Die wollen dafür richtig Geld haben. Und jetzt die Frage, bin ich bereit, das Geld dafür auszugeben? Kann ich in der Zeit vielleicht Einnahmen machen, die das kompensieren? Das ist wiederum dieses Thema betriebswirtschaftliches Denken. Was ist mein Arbeitseinsatz wert? Was könnte ich an Umsatz machen, wenn ich an einem Kundenprojekt arbeite? Versus ich arbeite an der Buchhaltung. Was kostet mich der Buchhalter? So, das sind so Fragen, die man sich dann auch beantworten muss. Und wo man dann auch sagen kann, so, okay, es ist mir das emotional wert, dass ich diesen Stress los bin. Ich verzichte dann auf ein gewisses Maß an Umsatz, an Einkommen. Vielleicht kostet mich der Buchhalter, der Steuerberater mehr, als ich in dieser Zeit einnehmen kann. Aber der Added Benefit ist, ich habe es aus dem Kopf raus. Ich muss mich damit nicht beschäftigen. Ich habe es aus emotional raus. Muss man dann halt eben gegenrechnen und gucken, wie das dann halt so funktioniert. Kommen wir mal zu so ein paar Voraussetzungen oder zu so ein paar wichtigen Dingen. Da steckt teilweise auch Blood, Sweat and Tears da drin, aber nicht überall. Also eine Grundvoraussetzung ist eigentlich, dass man, wenn man sich selbstständig machen will, wenn man eine Unternehmung machen will, ist, dass man weiß, worum es geht. Ich würde mich jetzt nicht trauen, ein Bauunternehmen aufzumachen, auch wenn ich große Baumaschinen toll finde. Total klasse. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, wie man tiefe Löcher buddelt oder Häuser baut. Ich finde das nur mega faszinierend. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, dann ein Business draus zu machen. Weil ich diese Welt nicht kenne. Ich kenne die Welt der Elektronik, der Elektrotechnik und wie man eine Entwicklung macht. Das ist das, was ich kann. Das ist das, was ich kenne. Und das ist das, wo ich mir dann auch zutraue, mich da selbstständig zu machen. Jemand anderes von euch? Ja, Software oder spezifische Geschichten in Kubernetes oder you name it. Oder Gartenbau oder wie auch immer. Wenn jemand weiß, wie das mit Rosenzüchten geht und die Rosen werden richtig schön, dann kann man da vielleicht ein Business draus machen. Andere Sache ist das Thema der Akquise. Das ist für viele nicht das Angenehmste. Ich denke mal gerade so hier das Auditorium. Wir haben dann doch irgendwie so ein gewisses Maß an Neurodivergenz. Und die einen ADHSen so durch das Leben, die anderen Auti ein bisschen durch das Leben, keine Ahnung was. Oder haben sonst wie lustige Hirne. Auf Menschen zuzugehen und zu sagen, so, hey, übrigens, ich biete hier eine Dienstleistung an, ich mache Elektronikentwicklung. Wie wär's? Hast du ein Projekt für mich? Das fällt nicht allen leicht. Das ist, da muss man reinwachsen, da muss man sich was überlegen, wie man das vielleicht mitigieren kann, wenn man nicht so selber auf Menschen zugehen kann. Also hier jetzt so Chaosveranstaltung, das ist so, wir sind hier unter uns, das ist unsere Familie, da fällt das vielleicht ein bisschen leichter, aber jetzt rauszugehen in die Welt und wenn ich jetzt also Rosen züchten kann, besonders toll, wie komme ich an meine Kunden, die besonders schöne Rosen haben wollen oder you get the point. Damit muss man sich beschäftigen, dazu gehört dann eine Webseite bauen und gucken, was machen andere, was machen ähnliche und dann mal so grob eine Guidance, Wording, Sprache. Aber wenn man sein Business kennt, dann weiß man ja auch ungefähr, wie der Hase läuft. Dann kennt man das ja. Ganz wichtiger Punkt ist das Thema Steuerberater. Es ist nicht zwingend notwendig. Es kommt auf die Form der Selbstständigkeit, der Form der Gründung drauf an. Als Solo-Selbstständige, als Einzelselbstständige, als Freiberufler ist das nicht zwingend nötig. Man kann, da geht es um die Einnahmeüberschussrechnung in der Buchhaltung. Das kann man selber machen. Man kann dann halt auch eine Steuererklärung selber machen. Das ist jetzt nicht das Ding. Da steckt bis zu, unterhalb von gewissen Grenzen, da steckt dann nicht dahinter, dass man eine Bilanz machen muss. Alles andere, wo man eine Bilanz machen muss und doppelte Buchführung, aktiver, passiver und diese Geschichten, irgendwo, ich weiß nicht, ich habe nicht rausgekriegt mehr, wo jetzt diese Schwelle ist, wo zwingend nötig ein Steuerberater ist. Aber ich glaube, bei einer GmbH ist das dann schon der Fall. Und zu Anfang ist es auf jeden Fall super hilfreich, einen Steuerberater zu haben, weil man einfach so viele Fragen hat und einfach nicht weiß, wie Dinge gehen. Und dass man sagen kann, so hey, ich hänge hier gerade bei Thema XY, kann ich dich mal kurz fragen? Steuerberater ist dann, wenn man sich darauf einlässt, dann auch mit einer der wichtigsten Personen eigentlich. Also ich habe einen unfassbar guten Steuerberater, den ich sehr, sehr schätze. Für die Karlsruhe, vielleicht kann ich nachher irgendwann, wenn ihr auf mich zukommt und ihr einen Steuerberater sucht, kann ich euch gerne den Namen sagen. Ja, das ist wichtig. Dann kommen die ersten Geld rein, man hat die ersten Rechnungen verschickt und dann kommen Geld rein und das Konto wächst und wächst und wächst und wächst und die Augen werden größer und größer und größer und man denkt sich, boah, so viel Geld, so schön. Nein, 20% davon gehören dem Staat, 19%. Das ist die Umsatzsteuer, die legst du bitte zurück. Ja, aber das ist immer noch so viel Geld. Ja, hast du an die Krankenkasse gedacht? Die möchte Geld haben. Es gibt schlechte Zeiten. Dann gibt es mal eine Zeit, wo einfach nichts geht. Da kommt nichts. Da ruft keiner an, da schreibt keiner eine Mail. Dann hat man vielleicht Kontakte, die sagen, ja, ist eine coole Idee, möchte ich, schau mal. Und dann so wie ein halbes Jahr später, ja, nee, aus dem Projekt ist nichts geworden. Dafür muss man Geld beiseite legen. Dieser große Geldeingang, den man dann erstmal hat, der ist dann gar nicht mehr so groß und dann hat man vielleicht noch Büromiete dazu und solche Geschichten und aus diesem, boah, ich habe so viel Geld, wird dann so, oh, das ist noch offen, ist das noch offen, das noch offen. Ja, ich kann meine Miete zu Hause bezahlen und ich kann mir einen Topf Nudeln kochen und so. Ich habe schon gesagt, die Krankenkasse. Man ist normal, also so auch Freiberufler und Kleinselbstständige, unterliegt man der Krankenkassenpflicht, Sozialversicherungspflicht. Die bestimmt sich anhand von dem Gewinn. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das heißt, man hat das erste Jahr, macht seine Geschichten, man hat das zweite Jahr und fängt dann mal an, Steuererklärungen für das vorangegangene Jahr zu machen, beziehungsweise wir haben das Jahr 2025 und wir haben in unserer GmbH vor nicht langer Zeit den Abschluss von 23 gemacht. Man lässt sich da immer noch so ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt nämlich in 25 haben wir tatsächlich noch so ein paar Positionen, ein paar Geschichten, die auf 24 zählen. In die Buchhaltung, in die Bilanz von 24 reinlaufen. Das heißt, wir können jetzt den Abschluss von 24 noch nicht machen. Das heißt, das zieht sich. Das ist nicht so, das Jahr ist zu Ende, zack, ich habe eine Steuererklärung. Die Krankenkasse möchte das nämlich haben, um den Satz festzulegen. Und wenn man dann, ich sag mal, so läuft und läuft und läuft und läuft, so alles fein und dann kommt irgendwie, oh, jetzt haben wir richtig viel, war einen fetten Auftrag für ein Jahr lang und dann läuft es wieder normal weiter. Und dann kommt irgendwann die Krankenkasse und sagt, übrigens im Jahr 2017, das war gut, hast du richtig fetten Gewinn gemacht. Wir hätten übrigens gerne eine Nachzahlung. Und das muss man, das Geld muss man haben. Das muss man dann also zurückgelegt haben für solche Fälle. Und ja, wenn es gut läuft, also wenn da irgendwie so ein Jahr extra gut, super, mega läuft, das ist dann für mich immer so eine Geschichte von, jetzt fangen wir mal an, Rückenlagen zu bilden und packen ganz viel Geld beiseite, weil die Steuernachzahlung kommt, die Krankenkassennachzahlung kommt, die wollen alle Geld haben und die wollen das Geld haben, was man sich dann zurückgelegt hat. Eine Sache, die ich auch zweimal schon durchgemacht hatte, ist die von der Rentenversicherung, ist die umgangssprachlich Rentenclearing, Statusfeststellungsverfahren. Wir waren bei einem Kunden, das war Automotive-Kunde. Genau, wir hatten für einen Automotive-Kunden was gemacht, kleinere Geschichte. Und die waren sehr, sehr, sehr erpicht darauf, dass es da keine Scheinselbstständigkeit gibt. Scheinselbstständigkeit bedeutet, ich habe einen Kunden für viele Jahre und mache für den was. Und für niemand anderes. Dann ist das Gleiche, als wäre ich dort angestellt. Wenn da die Rentenversicherung hinterkommt, dann sagt die nämlich zum Kunden, by the way, das ist hier eine Scheinselbstständigkeit, wir hätten gerne die Rentenbeiträge von dir. Und das fürchtet ein Unternehmer wie der Teufel das Weihwasser, das möchten die nicht. Und da mussten wir halt eben durch dieses Statusfeststellungsverfahren durch. Das heißt, die Rentenversicherung hat uns angeschrieben, hat gesagt, erzählt mir, wer ihr seid und was ihr macht und sowieso und überhaupt. Und dann habe ich halt eben erzählt, so, wir haben die und die und die und die Projekte von den und den und den und den Kunden. Ich habe eine Angestellte, das war noch zur Freiberuflichkeitszeit. Ich habe eine Angestellte, wir sind seit so und so lang unterwegs. Wir haben in dieser Zeit so und so viele unterschiedliche Kunden gehabt mit grob diesen Umsätzen. Dann sagt die Rentenversicherung, hey, alles fein. Ja, ihr zählt unter selbstständig, unter freiberuflich. Fein. Dann gibt es einen Stempel, dann gibt es ein Häkchen und dann kann das der Kunde kriegen. Ja, dann sagst du, fein. Wir können miteinander. Ja. Die anderen Punkte habe ich eigentlich schon gesagt. So. No YOLO. No YOLO. Sorgfältig und reinnörden in diese Themen. Die aber auch spannend sind. Es ist so nerdig. Man kann sich so unfassbar reinnörden in Sachen. Buchhaltung kann so mega spannend sein. So. Ernsthaft. Ernsthaft. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und dann fing ich damit an und dachte, oh, welche Rabbit Holes tun sich da auf? Wie wunderbar, rein da. Und dann erzählte ich meinem Steuerberater irgendwann so, es ging ums Thema Doppelbesteuerungsabkommen. Und dann meinte ich, ja, wissen Sie, Frau Janssen, da mit dem Doppelbesteuerungsabkommen und so, ja, da müssen wir mal gucken. Alles fein, ich habe es durchgelesen. Wie? Ja, ich habe es durchgelesen. Ich habe die Version von 1956 genommen und habe mir all die Änderungen bis heute auch runtergeladen. Und da habe ich einfach 2 Tage gesessen am Schreibtisch und habe die Änderungen alle eingepflegt und geguckt, wie ist das? Ich habe das Grinsen meines Lebens im Gesicht gehabt, weil dann auch meine Frage beantwortet wurde. Damals war ich noch freiberuflich und nein, als Unternehmerin falle ich nicht unter das Doppelbesteuerungsabkommen. Ich musste meine Einkommensteuer in Deutschland erklären. Teure Tasse Tee. Okay. Aber so, das hat Spaß gemacht. Und er guckte mich mit großen Augen an und meinte, Frau Janssen. Ja, ist vielleicht nicht jedermanns King, aber ich find's durchaus spannend. Und seitdem, ich habe ein anderes Verhältnis zu Buchhaltung, Betriebswirtschaft, Jura. Wir hatten die Tage Besprechungen zu 23 beim Steuerberater und ich lerne dazu und es macht einfach unfassbar viel Spaß, da mit dem so ein bisschen rumzunörden und so. Ja, by the way, Steuerberater, guckt, dass ihr einen Nerd kriegt. Jemand, der Spaß dran hat. Wirklich Spaß an dieser Geschichte hat. Das ist super wichtig. Jemand, der einfach nur in der Buchhaltung runterrockt und keine Ideen hat, das nützt euch nichts. Ihr braucht jemanden, der Spaß dran hat an euch als Person und an eurem Thema und sich das vorstellen kann. Wie gesagt, ich bin unfassbar glücklich über meinen Steuerberater. Er mag mich, ich mag ihn. Die haben ein unfassbar tolles Team. Später beim Tunk oder sowas. Gut, dann gucken wir uns mal an, was es da so an Möglichkeiten gibt. Kleingewerbe hatte ich schon erwähnt. Das ist, man ist größer gleich eine Person. Keine Person kann das nicht gründen. Freiberufe ist man selber. Das ist eine Person, die ist freiberuflich, Freiberufler, Freiberuflerin. Die kann Personen anstellen, aber man ist alleine. Und auch zum Beispiel bei Anwälten, Anwälte sind Freiberufler. Wenn die zu mehreren in einer Kanzlei sind, dann ist es häufig genug, sind das mehrere Freiberufler, die sich ein Gemeinschaftsbüro teilen. Das ist so ein bisschen wie ein Coworking Space, aber auch für Juristen. Das nennt sich dann auch Sozietät oder solche Geschichten, die sich dann auch Ressourcen teilen. Gibt es das Thema Kapitalgesellschaften. Also ich habe mal geguckt, es gibt irgendwie so grob 1, etwas Millionen Freiberufler. Zu zählen Steuerberater, Ärzte, Hebammen, Leute, die irgendwas mit Bildung machen, freiberuflich, beratende Ingenieure, worunter ich falle. Es gibt da so ein paar Sachen. Kommen wir später noch zu. Genau. Kapitalgesellschaften, man gründet eine Gesellschaft. Name impliziert es. Man ist eigentlich zu mehreren. Man kann eine Kapitalgesellschaft auch als Einzelperson gründen, das ist kein Problem. Man kann als Einzelperson eine GmbH machen oder eine GbR oder sowas. Das funktioniert normalerweise, also größer gleich eins. Man kann es auch zu 10 Leuten machen. Dann gibt es die GbR, die Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, die total spannend ist. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich habe da neue Sachen gelernt, die ich so nicht gedacht hätte. Dann, ja, es gibt GmbH und Co. KG, AG gibt es, OHG, offene Handelsgesellschaft, die auch wiederum eine Unterform der GbR ist. Es gibt tausend und eine Gesellschaftsformen. Aber das sind so mal grob so die, ich vermute mal, für euch relevantesten. Und ihr seid mein Publikum und ich mache das für euch. Natürlich träumen manche von einer großen AG wie VW oder BMW oder keine Ahnung was oder SAP. Das ist dann aber noch ein bisschen den Weg. Nochmal Kapitalgesellschaften, so das ist die häufigste Unternehmensform in Deutschland, das ist die GmbH. In den 10 Millionen, does it make sense? Ich weiß es gerade nicht. Sehr viele. Ich habe die Zahl vergessen. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch, was wir denn da so haben. So, das fangen wir mit dem Kleingewerbe an. Das Kleingewerbe ist zum Beispiel der Elektriker um die Ecke, den man ruft, wenn irgendwie die Lampe getauscht werden muss. Man kann auch als Entwickler, als Entwicklerin ein Kleingewerbe anmelden. So, und das ist, vieles geht in Richtung Handwerksbetriebe, so, ich weiß nicht, ob die Autowerkstatt dazu gehört, aber so die kleine Hinterhofwerkstatt gehört dazu. Gründung, total einfach, man geht einfach zum Gewerbeamt und sagt, hey, ich möchte ein Gewerbe anmelden. Dann heißt es hier, ausfüllen, füllt man das aus und dann gibt es einen Stempel drauf und dann hat man einen Gewerbeschein und dann sagt man, ich habe ein Gewerbe. Und dann redet man mit dem Finanzamt und dann zahlt man irgendwann Gewerbesteuer und dann gehen so Dinge ihren Weg. Und was eine ganz interessante Sache ist, ist so auch, wie man das ganze Kind nennt. 13.37 Uhr. Der Name ist Tätigkeit und Name. Elektriker, Installationsbetrieb Sarah Jansen zum Beispiel oder Autowerkstatt Sarah Jansen für Ford und Toyota oder whatever. Interessant ist, man kann bis zu einem Umsatz von 800.000 Euro pro Jahr und einem Gewinn von 80.000 Euro im Jahr, wenn man da drunter ist, dann reicht es die Einnahmeüberschussrechnung, das ist die EUR, die ist relativ einfach. Darüber ist es die doppelte Buchführung, weil dann einfach das Volumen viel, viel größer wird und man aktiver und passiver gegeneinander und dann wird das Ganze ein bisschen größer und man muss eine Bilanz machen und so. Ganz wichtiger, ganz wesentlicher Punkt ist das Thema mit der Umsatzsteuer. Wann führt man die ab? Also ich schreibe eine Rechnung über, ich habe für 1.000 Euro eine Leistung erbracht und dann stelle ich die Rechnung 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Das heißt, ich stelle eine Rechnung, Endbetrag ist 1.190 Euro, aufgeschlüsselt ist 1.000 Euro meine Dienstleistung, 190 Euro ist die Umsatzsteuer. Rechnungsempfänger bekommt die Rechnung, Rechnungsempfänger idealerweise überweist das Geld. Dann haben wir zwei Zeitpunkte. Wir haben den Zeitpunkt der Rechnungsstellung und wir haben den Zeitpunkt des Geldeingangs. Bei einem Kleingewerbe führe ich die Umsatzsteuer ab und deklariere sie bei Eingang des Geldes. Das merken wir uns. Bei Eingang des Geldes erst wird die Umsatzsteuer fällig. Hat den Riesenvorteil, ich muss nicht in Vorkasse gehen und dann hoffen, dass irgendwann die Rechnung beglichen wird, wo dann dieser Anteil Umsatzsteuer mit drin ist. Man ist vollumfänglich haftend, wenn das Ding an die Wand klatscht, dann steht man halt eben mit seinem eigenen Vermögen da und dazu gehört das Haus und das Auto und die Altersversorgung, die Existenz. Dann, das muss man sich immer im Kopf behalten, egal was man tut, mit was man spielt. Ganz wichtig. Dann gibt es diese kleine Unternehmerregelung, wenn man unter 25.000 Euro ist, beziehungsweise, ich habe vergessen, was diese 100.000 Euro waren. Also wenn man unter 25.000 Euro ist vom Umsatz, dann fällt man unter die kleinen Unternehmerregelung und dann läuft das mit der Umsatzsteuer anders. Dann muss man sie nicht deklarieren und nicht abführen. Teilweise nachlesen. Ich bin keine Steuerberaterin. Ich habe dieses Ding nie durchgespielt. Daher ist es keine Erfahrung dahinter. So, dann die freien Berufe. Wir haben diese Gruppe von Ärzten und beratenden Ingenieuren und Anwälten, Steuerberater. So, es gibt einen festen Katalog von Berufen, unter die man fallen kann oder eben nicht. Wenn ich als Gartenbaubetrieb, als Gartenbauerin freiberuflich sein möchte, dann wird das Finanzamt sagen, tut mir leid, es steht nicht in dieser Liste drin. Das ist dann ein normales Gewerbe. Die Einstufung dieser ganzen Geschichte und letztendlich die Gründung und das Werden einer Freiberuflichkeit, das macht das Finanzamt. Man geht halt eben zum Finanzamt hin und sagt so, hey, ich habe das und das vor und ich sehe mich so und so einkategorisiert in diesen Katalogberufen. Macht ihr da mit? Und dann sagt das Finanzamt, ja, das sehen wir auch so, oder nein, das sehen wir nicht. Und dann ist das auch vom Naming her Hardwareentwicklung Sarah Janssen. Als Steuermann, man zahlt halt eben einfach nur die Einkommensteuer, weil es das eigentliche eigene persönliche Einkommen ist. Als wenn man irgendwo angestellt arbeitet. Und ne ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Freiberuflichkeit ist, unter gar keinen Umständen darf man Waren verkaufen. Was man verkauft, ist die eigene Seele. Es sind die eigenen Skills. Das ist das, was man kann. Man verkauft seine Zeit und man verkauft sein Wissen und sein Können. Das ist die Ware. Wenn man zusätzlich Waren verkaufen möchte, muss man eine separate Entität gründen, also ein Kleingewerbe zum Beispiel. Das haben viele Ärzte und Tierärzte und so, wenn man beim Arzt irgendwie noch so Dinge kaufen kann oder beim Tierarzt, dann kriegt man noch Futter dazu und nochmal die Entwurmung und so. Das machen die über ihr Kleingewerbe, über das Gewerbe, das sie angemeldet haben. Das läuft nicht über deren Freiberuflichkeit, weil das würde die Freiberuflichkeit vergiften, gibt tatsächlich diesen Ausdruck, es vergiftet die Geschichte und dann ist die Freiberuflichkeit hinüber. Genau, wir haben die Einkommensteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer als eigene. Man macht die EÜA, man muss keine Bilanz machen. Auch hier wieder diese Ist-Versteuerungsgeschichte. Umsatzsteuer wird erst abgeführt nach Geldeingang. Wir haben diese Pflicht für die Krankenversicherung. Und es wird ja auch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig, Krankenversicherung. Da kann man dann unterscheiden, ob man eine PKV oder GKV möchte, also ob man privat oder gesetzlich versichert sein möchte. Ich bin weiterhin in der gesetzlichen, weil ich dies mit der Berechenbarkeit der Beiträge und sowas dann doch ein bisschen schöner finde und dann doch irgendwie so eher sozialistisch eingestellt bin als irgendwie gelb-blau. Die anderen Sachen, so Rente, Unfall und Arbeitslosenversicherung, das ist für einen selber, also auch gerade so BG-Geschichten, für einen selber, wenn man das macht, für die gründende Person, für die freiberufliche Person selber nicht relevant. Muss man nicht, kann man. Für die angestellten Personen muss man BG-Beiträge abführen. Dann kommt eine Berufsgenossenschaft und sagt, hey, was macht ihr eigentlich und wir wollen euch einstufen, zahl mal bitte. Auch hier, man ist komplett haftend. Man steht im Zweifelsfall komplett im Regen. Dann, haha. Das Ding, was ich inzwischen mache oder was wir inzwischen machen, eine Kapitalgesellschaft, das können halt eben natürlich und juristische Personen gründen oder eine Mischung aus. Die Gründung ist, man setzt einen Gesellschaftervertrag auf. Das ist eine privatwirtschaftliche, privatrechtliche Entität. Man setzt einen Gesellschaftervertrag auf, wo festgelegt ist, wer welchen Anteil hat und was der Zweck ist und solche Sachen. Dann macht man das Ganze beim Notar. wenn, je nachdem kostet das dann halt mehr oder weniger Geld. Und es gibt hier nämlich einmal die GmbH, habe ich aufgeführt, und dann gibt es die UG, die Unternehmergesellschaft, Klammern haftungsbeschränkt. Das ist diese 1 Euro GmbH. Das war so ein bisschen als Gegenpol gedacht zu dem, was zum Beispiel in Irland möglich ist. Eine LLC, die man für 1 Pfund gründen kann. Da wollten die Deutschen dann halt eben nicht nachstehen und haben sich dann gesagt, machen wir. Normalerweise, es waren früher mal 50.000 Mark, es sind 25.000 Euro. Wenn es vor der 1-Euro-Einführung schon 50.000 Mark waren und immer noch 25.000 Euro, also es wird relativ gesehen immer weniger. Das muss man in irgendeiner Weise aufbringen, halt monetär. Man kann nicht sagen, so, hey, ich habe die super Idee, sondern man muss sagen, ich habe hier Geld oder ich habe Werte, ich habe reale Werte, die im Zweifelsfall auch liquidierbar sein können, die man zu Geld machen kann. Weil diese 25.000 Euro Mindesteinlage, das ist das Stammkapital, mit dem die GmbH im Zweifelsfall haftet. Das muss immer da sein, denn wenn irgendwas kaputt geht, spätestens, also diese 25.000 Euro, die müssen dann da sein, um Schuldner zu bedienen, Gläubiger zu bedienen. Dann haben wir Steuern. Wir haben die Körperschaftssteuer, wir haben die Gewerbesteuer und wir haben die Umsatzsteuer. Umsatzsteuer, die üblichen 19%. Gewerbesteuer, das richtet sich auch ein bisschen danach, wo man ist. Da gibt es diesen Hebesatz. Körperschaftssteuer habe ich jetzt gerade... habe ich gerade nicht im Kopf, 15% oder sowas waren das, glaube ich. Weiß ich gerade nicht mehr. Auf Gewinn. Gewerbesteuer, manche Orte sind teurer, manche Orte sind günstiger. Je nachdem, ein kleiner Ort kann sagen, wir möchten hier mehr Gewerbe anziehen, dann senken die Gewerbesteuer, das in der Hoffnung, halt eben mehr Leute anzuziehen, mehr Gründungen und so. Dann haben wir die, als Buchhaltung haben wir die doppelte Buchführung. Das ist halt eben diese aktiva, passiva und das ist ein riesen Kladderadatsch. Da empfiehlt sich sehr ein Steuerberater, beziehungsweise in einem eigenen Unternehmen eine Person, die sich ausschließlich damit auseinandersetzt. Bilanz macht dann sowieso und Jahresabschluss, das macht dann doch eher dann auch der Steuerberater, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Dann gibt es die Offenlegungspflicht. Kennt vielleicht die Webseite bundesanzeiger.de. Da kann man einfach gucken, hey, eine GmbH, so und so, wie geht's da eigentlich, was haben die? Und dann kriegt man halt eben die Bilanz zu einer GmbH oder auch zu Vereinen. Weil die nämlich teilweise, also Vereine teilweise, aber GmbHs und Kapitalgesellschaften sind offenlegungspflichtig. Damit nämlich andere Teilhaber sehen können und auch andere sehen können, wie sieht das aus mit der Haftung? Weil bei einer Kapitalgesellschaft ist das Kapital als haftend. Da ist nicht mehr die gründende und die eigene Person wie bei einem Gewerbe oder bei einer Freiberuflichkeit. Da kann man halt eben die Person in Haftung nehmen. Und bei einer Kapitalgesellschaft eben nicht mehr. Da ist nur noch dieses, ich sag mal, vergleichsweise kleine Stammkapital als Rücklage. Aber die Geschäftsführung, wenn die Geschäftsführung Bullshit macht und nicht gegen die Gepflogenheiten des Kaufmannes verstößt, also wenn die dagegen verstößt, dann kann die persönlich haftbar gemacht werden. Also wenn jemand irgendwie groben Unfug treibt als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, dann ist das mit diesem Haftungsausschluss dann nämlich plötzlich wieder dahin. Und dann, das geht halt eben auch bis zu Gefängnis. Es gibt ja immer wieder so Fälle, die mal auch durch die Presse gehen, so hier, so und so, René Benko, keine Ahnung was, wohnt jetzt woanders. Gut, das ist dann eigentlich nochmal so ein bisschen die Sache, die einen für einen selber nochmal als Abwägung, was ist denn unterm Strich da eigentlich? Und ja, die schlaflosen Nächte wird es geben. Es wird die Ängste geben, es wird die Existenzangst geben. Ich habe drin gesteckt, ich habe 2018 2 Kunden verloren. Der eine ist mir mit 35.000 Euro in die Insolvenz gegangen. Bei der andere, der war sehr unhappy, das war kein gutes Verhältnis miteinander. Das waren auch nochmal ungefähr so ähnliche Betrag. Ich hätte es einklagen müssen. Ich hatte einfach keine Löffel mehr. 2018 minus 70.000 Euro Umsatz. Und dann türmen sich die Rechnungen auf. Und dann muss man gucken, wie man damit fertig wird. Emotional und finanziell. Und war keine schöne Zeit. Wirklich keine schöne Zeit. Und dann liegt man da nachts im Bett und überlegt sich, wie geht's weiter? Was kann ich machen? Was muss ich machen? Jetzt nehme ich mir jetzt einen Strick. Habe ich Möglichkeiten? Wie auch immer. Scheitern ist real. Das ist auch immer wieder so eine Sache, wo ich mich auch immer wieder hinterfrage. Lohnt sich das noch? Will ich das noch weitermachen? Antwort ist immer wieder ja. Aber so, wenn es mal ein bisschen blöd wird, dann so, muss man sich das schon mal fragen. Ja, und dieses Thema auf sich selbst gestellt sein, so ist für die einen ist es beflügelnd, für die anderen ist es erdrückend. Ich finde das total klasse. Ich kann mit der Verantwortung umgehen. Ich mag es, diese Verantwortung zu tragen. Das kann nicht jeder, das möchte nicht jeder. Ja, man kann das eigene machen. Man kann die eigenen Ziele, Wünsche anfangen umzusetzen. Ob es gelingt, ist eine andere Geschichte. Aber man kann es mal angehen und kann in diese Richtung arbeiten. Man lernt unfassbar viel über sich selber. Man lernt sehr, sehr viel über die Menschen, mit denen man das zusammen macht. Ich habe meine Frau auf einer ganz anderen Seite noch mal kennengelernt. Ich kenne meine Frau von der Seite einer Geschäftsführerin. Und da hat die auch mal Haare auf den Zähnen. Und es ist durchaus spannend, ja. Ich habe das gemacht unter anderem, weil ich die Elektrotechnik so mag und die Bandbreite in Elektrotechnik so mag und einfach die Vielfalt von Kunden, die Vielfalt von Projekten. Es gibt Leute, die sich einfach freuen, einen jeden Tag dasselbe zu machen und jeden Tag an diesem einen Thema zu coden oder Schaltregler zu bauen und solche Geschichten zu machen. Das ist dann eine Persönlichkeitsgeschichte. Aber das ist das, was mich zum Beispiel antickert und das, was dann halt eben eigentlich hoffentlich auch da ist, dass man einfach viele Kunden kennenlernt. Es sind unfassbar viele spannende Menschen da draußen, mit denen man Sachen machen kann. Und gemeinsam mit Leuten Projekte umzusetzen, das ist super. Dann, man kann auch Dinge von der Steuer absetzen. Also, wenn man wie ich so Elektrotechnik, ja, dann auch gerne mal ein teures Messgerät, ich kann das von der Steuer absetzen, das ist eine Betriebsausgabe. Und ich würde mir als Privatperson niemals einen teuren Specki kaufen. Ich kann ihn mir leisten als Unternehmen und ich habe Spaß damit. Und ich kann mir die richtige Tastatur kaufen und ich kann mir den Computer so zusammenstellen, wie ich es möchte, weil es eine Betriebsausgabe ist. Weiterbildung fällt da drunter. Zum Beispiel als Hinweis, CCC, Camp und Kongress und so diversen Camps, das sind Weiterbildung, just saying. Und es gibt dann auch die Kilometerpauschale, just saying. Man kann sowas dann halt eben von der Steuer absetzen. Das ist eine betriebliche Ausgabe. Auch wenn man mit Geschäftspartnern essen geht, wobei das Thema Geschäftspartner, der Begriff, sehr weit gefasst sein kann. Wenn man also Geschäftspartnern essen geht, dann kann man das von der Steuer absetzen. Just saying. So. Und das sind halt eben auch so ein bisschen diese Goodies, die schönen, die Fluffigkeiten da dran, die halt Spaß machen. Gut. Wir sind da. Es gibt hier ein Mikrofon. Wir haben auch 7 Minuten Zeit. Und
ja, aber erstmal gibt es einen kleinen Applaus bitte für Sarah. So, und jetzt dürft ihr Fragen stellen.
Okay, ist es schon an. Also Sarah, erstmal vielen Dank für die teilweise auch sehr persönlichen und detaillierten Einblicke in deine Selbstständigkeit, sehr aufschlussreich. Und ganz großen Respekt, dass du trotz deiner Selbstständigkeit noch die Zeit findest, dich hier zu engagieren. Also erstmal vielen Dank dafür.
Danke.
Und meine Frage zielt nochmal auf die Steuern ab. Du hast gesagt hier so Mehrwertsteuer, Körperschaftssteuer. Aber wenn du jetzt selber in deiner Firma angestellt bist, dann kommen ja nochmal Steuern drauf, Lohnsteuer, Okay, also der Staat greift richtig rein, oder? Also wenn du gesagt hast, man kriegt viel Geld und dann ist es hinterher überhaupt nichts mehr,
oder? Da bleibt nichts übrig, ja, natürlich. Aber Elsass, Frankreich, ich zahle meine Lohnsteuer in Frankreich, also ich persönlich, und das sieht dann nochmal ganz anders aus. Aber normalerweise so als deutsches Steuersystem, Steuerklasse, pipapo, ich bin da raus aus dem Thema, ich habe da keine Ahnung mehr von, aber ja.
Drüben bitte. Das ist das andere Mikrofon.
Kann Audio vielleicht einmal das Mikrofon aufmachen?
Genau, tausch das bitte.
Ja, danke für deinen Vortrag. Du hast den Steuerberater als sehr wichtige Person dargestellt in mehreren Rollen. Einmal eben als der, der Steuern macht, dann der die Buchhaltung machen kann. In meinem Bekanntenkreis wünschen sich die meisten, der auch noch der Finanzberater ist. Wie stehst du dazu? Sollte man das tun oder ist das sinnvoll? Also am besten noch alle Tricks der Finanzwelt noch sagt.
Man redet ja miteinander, idealerweise. Man redet ja mit seinem Steuerberater und bounce so ein bisschen, idealerweise bounce so ein bisschen Ideen. Und wir sind dabei jetzt zu überlegen, eine weitere Firma, wir haben ein Projekt, wollen ein eigenes Produkt machen, was noch nicht ready is to talk about. Wir wollen eine eigene Entwicklung machen, ein eigenes Produkt haben und mit anderen Leuten noch zusammen. Und dann ist die Frage so, wie machen wir das? So. Und solche Sachen bouncen wir mit dem zum Beispiel. Oder er sagt so, hey, hier können Sie noch das machen, hier können Sie noch das machen. So diese andere Geschichte, so Finanzberatung, ja, mach noch diese Versicherung, jene Versicherung, solche, das macht der, dieser Steuerberater, den ich habe, macht das nicht. Das ist dann auch eine persönliche Geschichte, wie der Draht ist und wie die Ahnung ist und was der auf dem Zettel hat. Meine ist eine größere Kanzlei, es gibt Leute, die einzeln Steuerberater sind und so, unterschiedliches Profil.
Dann hier die Frage in der Mitte, bitte.
Ja, also nochmals sehr interessante Einsicht. Ich will so ein bisschen auf die Akquise eingehen. Wenn man zum Beispiel auf so Plattformen wie LinkedIn und Xing und so weiter unterwegs ist.
Ja.
Und ich sag mal, gut, vielleicht kommt man mit seinen Kunden, mit der Entwicklung und mit den Ingenieuren gut klar, aber dann sind halt die Chefeinkäufer, ich sag mal, solche wie von Typus Christa Lindner. Und wenn man dann noch queer und noch neurodivergent ist und dann mit solchen, ich sag mal, Gestalten...
Ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich benutze, ich habe tatsächlich ein LinkedIn und ein Xing-Profil. Das Xing-Profil, da kriege ich dauernd irgendwelche Anfragen, wollen Sie nicht irgendwo angestellt sein? Und ich denke so, danke. Ich schreibe denen dann auch immer, ja, also wir können gerne über Projekte reden, aber für Festanstellung bin ich nicht zu haben. LinkedIn, das ist beides Gruselkabinett. Also, vor zwei Jahren habe ich einen Talk über EMV gemacht, darüber habe ich tatsächlich zwei Kunden gewonnen, erstaunlicherweise. Ich rede mit Menschen, ich rede gerne mit Menschen und so darüber sind auch, also über einen anderen Verein ist was zustande gekommen, so direkter Kontakt, ich weiß nicht, was dein Profil dann ist oder so, was dein Vorhaben ist. Also LinkedIn, Xing, wenn das zu deinem Profil passt, zu dem, was du vorhast, so dann ja, beiß in den sauren Apfel und denk dir irgendeine Persona aus, die da irgendwie funktionieren könnte oder so. Das kann man ja auch beliebig spielen.
Da drüben ist eine Frage.
So, vielen Dank für den Vortrag und das Teilen deiner persönlichen Erfahrung. Hast du eine Ahnung, wie das mit ausländischen Kapitalgesellschaften aussieht? Weil es ist ja so, Freiberufler einfacher, kann weniger, GmbH komplizierter, kann mehr. Mhm. Du hattest es ja auch minimal angeschnitten, zum Beispiel mit einer LLC. Ist das einfacher zu gründen? Wie viel Aufwand ist es, das irgendwie in Deutschland der Bürokratie beizubringen, zu integrieren?
Ich gucke da selber gerade, weil ich mich auch ein bisschen diversifizieren möchte, was Standorte angeht. Das ist eine sehr schwierige Frage, wo ich selber gerade noch erst an der Oberfläche kratze. Ich könnte der, lass uns hinterher quatschen, ich weiß eine Person, die der da weiterhelfen kann. Die ist sogar hier.
Dann nicht in diesem Saal. Da vorne eine Frage.
Erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Mich würde interessieren, ob du Tipps hast für so ein bisschen neurodivergente Menschen, wie man so Akquise machen kann, wie man auf Leute zugeht.
Not always be yourself. Es kommt auf dein Feld an, auf dein Business, auf das, wie dein Business funktioniert, wie das so generell ist. Webseite ist eine schicke Geschichte. Guck, was andere machen, so das als Grundlage. Und pass auf, die Kreditreform. Eine Sache wollte ich nur sagen, zwei Punkte. Also eine ist, man sollte sich mit dem Thema Kreditreform beschäftigen, die auch Inkasso machen können. Ist gut, wenn man die im Hintergrund hat, wenn ein Kunde nicht zahlen will. Zweite ist, also die machen auch Auskunft teil, dass man halt eben gucken kann, wie steht ein Geschäftspartner da? Ist es jetzt jemand, der irgendwie kurz vor Pleite ist und noch irgendwas machen möchte oder wie auch immer? Business is hard. Die können einem aber auch Adressen verkaufen. Und die kann man sehr genau profilen, sehr genau targeten. Also ich möchte Abteilungsleiter haben in einem Bereich von, in einer Firmengröße von bis, die in einem Geschäftsfeld von sind. Man kann das sehr fein granular machen. Und dann kann man halt sagen, ich möchte gerne 500 Adressen haben. Dann zahlt man die und dann kann man die direkt anschreiben, direkt targeten. Man kriegt die Namen teilweise. Dann können Sie sagen, sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau, ich möchte mit Ihnen in Kontakt treten, ich biete Folgendes an. Ich kann Ihnen da leider keine pauschale Antwort sagen. Das andere, für Leute, die wenig Kunden haben mit großem Volumen, ist vielleicht eine Versicherung gegen den Ausfall. Ich vergesse den genauen Term, aber da gibt es Versicherungen dafür. Muss man individuell prüfen und gucken, wie das ist.
Da vorne ist, glaube ich, noch eine Frage. Also hinten.
Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Noch ein leicht anderes Thema neben dem ganzen Steuerrechtszeug. Du machst ja auch Hardware und verkaufst sie vielleicht sogar an Endkunden. Wie aufwendig ist da diese ganzen Abfallsgesetze, Gewährleistung, Compliance für irgendwelche EMV und so weiter, ja? Was bei Software so schön einfach wäre.
Aber ja, nein, also CE ist a whole beast of itself. Elektronik, ganz klar, wir fangen mit der EMV an und Funkprüfung und diese ganzen Geschichten, muss man halt eben gucken, was da zutrifft. Dann die ganze Dokumentation dazu. Die Entwicklungsdokumentation, dass man sagen kann, wie man zu Dingen gekommen ist, dass man hinterher nachweisen kann, im Zweifelsfall hat man sauber gearbeitet. Wir sind hier nicht bei der UL oder FCC, wo man halt eben bestimmte Kriterien erfüllen muss, sondern bei der CE geht es darum, dass man halt eben nach bestem Wissen und Gewissen und ingenieursmäßigem Verhalten etwas entwickelt hat, dass man im Best Intent etwas gemacht hat. Wenn dann was schief geht, man nachweisen kann, hey, ich habe das so und so und so und so berechnet, dann kann man sagen, okay, vielleicht ist was schiefgelaufen, aber wir sehen dein Intent und wir sehen, dass du in die richtige Richtung gegangen bist. Dann haben wir das Thema wirtschaftliche Beteiligte, dass man einen Rückruf machen kann, das muss irgendwo geregelt sein. Was war das andere? WEE. WEE, wenn man Hardware verkauft, dann muss man halt eben auch diese Elektronikschrott-Zurücknahmegeschichte machen. Da gibt es Versicherungen für, weil sonst erbt man plötzlich irgendwie so einen Container mit irgendwie 3 Tonnen Elektronikschrott, wo man sich darum kümmern muss. Für den einen oder die andere ist es vielleicht irgendwie toll, plötzlich einen Container mit 3 Tonnen Elektronikschrott zu haben. Aber dann hat man plötzlich 3 Tonnen Elektronikschrott und muss damit irgendwie was machen. Und das kostet Zeit und Geld und Nerven und alles. Und da gibt es Versicherungen für. Das Ganze bemisst sich dann auch an Umsätzen und Volumen, die man verkauft. Geht dann, glaube ich, wird nach Gewicht gerechnet oder so. Also, was zu CE gehört, das ist halt eben, geht weit über das Thema EMV hinaus. Das ist auch dieser ganze Business-Kram, der da mit dazu gehört. Sehr tiefes Rabbit Hole.
So, da wir jetzt kurz vor Ende sind, noch eine ganz kurze, bitte in 3 Wörtern oder sowas beantwortende Frage. Gab es etwas, das leichter war, als du gedacht hattest, um einfach mal ein bisschen Mut zu machen?
Das ist nicht, dass mir nichts einfällt, sondern ich überlege nur, welches davon ist. Erstaunlicherweise, das Thema Buchhaltung ist leichter gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Dieser ganze Krempel mit diesem, ich sage es mal, BWL-Teil, der ist leichter, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist nicht leicht, aber es ist leichter als gedacht. Das hat mich selber überrascht. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich als Sarah würde es wieder machen. Aber das ist eine unfassbar persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Kann ich, will ich, soll ich? Cozy Angestelltenverhältnis, cozy Beamtentum sind Waagschalen.
Okay, dann nochmal danke für den Vortrag, Sarah.